Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Wie immer ist mein Name Michael und wie immer habe ich auch einen Gast vor dem Mikrofon. Aber das war es schon, was mit dem, was so ist, wie immer. Denn unser Gast heute ist ein ganz besonderer, beziehungsweise er hat einen ganz besonderen Weg hinter sich. Vom Kindersoldaten bis zur Ikone in der Werbeindustrie. Amir Kassai ist geboren im Iran und mit 15 nach Europa gekommen. Dann hat er eine steile Karriere hingelegt, die ihn bis ins Zentrum der weltweiten Werbeindustrie geführt hat. Gemeinsam mit Amir beleuchte ich natürlich die Mechanismen in der Werbung. Warum sind eigentlich die Leute, die uns mit dem Ergebnis ihrer Arbeit so oft so dermaßen nerven, am Ende doch irgendwie die coolen Kids? Stichwort Werbebanner, Fernsehunterbrechungen, Kinowerbung, bevor der Film losgeht. Alles Sachen, die nicht so richtig cool sind, aber die Macher sind dann doch irgendwie die coolen Kids. Mit Amir zusammen schaue ich mir an, was ist eigentlich gute Werbung, was ist eigentlich erfolgreiche Werbung, ab wann gilt Werbung oder ein Werbespot eigentlich als erfolgreich, wenn er möglichst viele Joghurts hilft zu verkaufen oder wenn er super, mega, hyper kreativ ist. Ja, das lassen wir uns erläutern. Was ist dann ein wirklich guter Werbespot? Wer verdient mit Werbung eigentlich Geld und wie funktioniert das Verdienen von Geld in der Werbung? Was hat Kreativität, aber auch Mathematik oder harte Arbeit mit Werbung zu tun? Wie funktioniert das alles? Darauf gehen wir in diesem Podcast ein. Aber bevor wir in das Thema Werbung eintauchen, möchte ich von Amir die Perspektive oder seine Perspektive auf die derzeitige Diskussion um das Thema Einwanderung, Flüchtlingsbewegung und Integration hören. Als jemand, der sozusagen direkt beteiligt ist, stößt er direkt in das Zentrum dieses Themas vor und hält sich wahrlich mit seiner Meinung nicht zurück, äußert sie sehr konkret. Ich habe mich sehr über diese offenen Worte gefreut und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere von euch durchaus mit anderen Antworten gerechnet hätte. Aber hört selbst, es ist ein Podcast geworden, der eine extrem spannende Persönlichkeit vorstellt und wir sprechen über zwei wirklich super spannende Themen, die beide natürlich in unterschiedlicher Art und Weise gesellschaftsrelevant sind. Ich hoffe, ihr nehmt aus diesem Podcast eine Menge mit, habt Spaß dabei und auf geht's. Und los geht's. Herzlich willkommen im Macht was Podcast. Amir Kassai in Barcelona zugeschaltet bei uns hier in das quasi Podcast Homeoffice Studio. Amir, schön, dass du dabei bist und magst du unseren Hörern mal kurz sagen, wer bist du und was machst du?
Ja, schönen Nachmittag. Mein Name ist Amir Kassai. Ich habe sehr lange in der Werbung und im Marketing gearbeitet, über 30 Jahre. Mein Hintergrund ist, ich bin im Iran geboren, bin mit 15 geflüchtet, bin in Österreich groß geworden, habe in Frankreich studiert, habe sehr lange in Deutschland gearbeitet, bin dann nach Amerika, war fast 10 Jahre in Amerika und vor 5 Jahren bin ich dann nach Spanien. Das war berufsbedingt und wie gesagt, habe Anfang dieses Jahres nach 30 Jahren mit Werbung und Marketing aufgehört. Genau, so in Kurzversion.
Oh, okay. Das klingt relativ dezent. Leuten, denen ich erzählt habe, dass wir beide einen Podcast aufnehmen, die haben dann eher so gesagt, Mensch, das ist doch so ein Typ, der ist so ein bisschen wie aus der TV-Serie Mad Men, wo es um Werbung in New York in den 50ern geht. Der ist vielleicht so ein bisschen eine aktuelle Version dieser Mad Men, die dort auftauchen. Aber vielleicht dazu später mehr. Du hast gesagt, du...
Ich polarisiere, also definitiv. Also ich bin ein Mensch, der gerne polarisiert und der gerne auch provoziert. Und ich bin definitiv kein Politiker. Also ich sage meine Meinung geradeaus raus, ohne Angst vor Verluste oder vor irgendwelchen Konsequenzen. Das mögen viele nicht, mögen andere wiederum sehr, aber so bin ich, das hat sich halt so ergeben. Also da bin ich lieber so, als wenn ich jetzt um den heißen Brei herumrennen würde den ganzen Tag.
Ne? Du hast ehrlicherweise Das sind die perfekten Voraussetzungen für einen guten Podcast. Steigen wir direkt mal ein. Du kommst aus dem Iran. Ich habe gelesen, du hast dann einen durchaus auch im Iran schon einen relativ langen, harten Weg bis hingegangen und hast dich dann quasi auch in Österreich, meine ich, sozusagen niedergelassen und dort ein Stück weit auch die Karriere gemacht vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen. Ist das
vom
richtig?
Flüchtling. Vom 15-jährigen Flüchtling ohne Eltern, ohne Geld, Millionär, nur, nicht in Österreich. Millionär ist auch nicht das Ziel gewesen. Das Ziel war eigentlich am Anfang zu überleben. Also der Hintergrund ist, wie gesagt, ich bin im Iran geboren, hatte eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit und dann kam die Revolution und die Mullahs und dann gab es den ersten Golfkrieg, wo Irak Iran angegriffen hat und da haben die Mullahs Kinder an die Front geschickt und ich war 1,5 Jahre an der Front. Bin aber dann mit 15 geflüchtet alleine über die türkische Grenze, habe dann politisches Asyl beantragt in Österreich, bin in Österreich angekommen, habe Deutsch gelernt 3 Monate, bin in die Schule gekommen und habe neben der Schule halt jeden Job gemacht, den man sich vorstellen kann, damit ich irgendwie einigermaßen überlebe. Und es ging eigentlich am Anfang, die ersten Jahre, nur darum, in dieser neuen Welt, in dieser neuen Kultur, in diesem neuen Land einigermaßen Fuß zu fassen und auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben, indem man sich auch dementsprechend integriert, weil das war mir von Anfang an klar, dass wenn du in einem fremden Land zu Gast bist, hast du dich an die Regeln, an die Werte, an die Gesetze und auch die kulturellen Begebenheiten anzupassen. Und ganz wichtig ist, dass du die Sprache perfekt beherrschst.
Ja.
Und so habe ich halt die ersten Jahre in Österreich erlebt, habe die Schule zu Ende gemacht, bin aber dann nach Frankreich, habe in Frankreich studiert, kam dann Österreich zurück und fing an, so meine ersten Schritte im Bereich Werbung und Marketing zu machen.
Okay, ja. Wenn ich alleine das, was du jetzt kurz geschildert hast, könnte schon 2 Stunden Podcast im Prinzip füllen. Ja. Wenn ich jetzt an der Stelle auf themenfragenseitig eingehe, wo du sagst, Mensch, irgendwie das lass mal lieber weg, dann sag einfach, aber was wahrscheinlich schon irgendwie die Hörer interessiert ist, du hast gesagt, die Mullahs haben Kinder an die Front geschickt, bedeutete das dann tatsächlich sozusagen mit der Waffe in der Hand aufeinander zu schießen?
Richtig, also wir waren Soldaten im zarten Alter von 13, wir sind über Minenfelder gelaufen.
Okay.
Ist, sage ich mal, ein Thema und eine Welt, über die es schwierig ist zu sprechen, weil wie du dir vorstellen kannst, ist es, ich glaube, das Krasseste und das Existenziellste, was du erleben kannst als Mensch, gerade als Heranwachsender und als Kind. Aber wie gesagt, das überlebt zu haben und vor allem, ich glaube, viel, viel schlimmer für mich war weniger die Kriegszeit, sondern eher diese auf sich alleine gelassen zu sein in einer komplett fremden Welt.
Ja.
Also ich möchte das nicht vergleichen mit dem Krieg, weil im Krieg geht es wirklich um reine Existenz. Aber wenn du überhaupt nicht vorbereitet, ohne Unterstützung, ohne Orientierung, dich in einer neuen Umgebung oder in einer neuen Welt zurechtfinden musst, wo du niemanden hast, der dir eigentlich erklären kann oder Tipps geben kann oder dich auch hier bestimmte Dinge erklären kann, war im Nachhinein härter, auch psychologisch härter. Aber ich bin froh, dass ich das gegangen bin, diesen Weg, weil es zwar der harte Weg war, aber auch, glaube ich, mich sehr gut vorbereitet hat für das alles, was danach kam. Also es war auch eine sehr, sehr gute Schule.
Ja.
Ich möchte es meinen eigenen Kindern oder niemandens Kindern wünschen, gerade in dem Alter sowas zu erleben. Aber für mich in dem Kontext von damals und meinem Leben rückblickend, war das die beste Schule, glaube ich. Also es war wirklich so. Ich meine das gar nicht zynisch, sondern ich meine das auch aus einer Reflexion heraus zurückzublicken und zu sagen, was hast du denn mitgenommen? Also was waren so die essentiellen Dinge, die du aus der Zeit mitgenommen hast? Und die haben mir extrem viel geholfen. Auch sogar jetzt helfen sie mir extrem in tagtäglichen Entscheidungen, Lebensentscheidungen, in beruflichen Entscheidungen hilft das extrem. Also bereitet einen vor, finde ich.
Ja, da fallen mir direkt 2 Fragen zu ein. Das eine ist, natürlich, wie hast du es geschafft, dann dich sozusagen dort an der Stelle auch ein Stück weit sozusagen in dieser Gesellschaft hier in Europa durchzusetzen? Du hast vorhin schon angedeutet, dass man unter anderem die Sprache ist halt ein wichtiger Faktor, ja. Aber wahrscheinlich sind doch da auch persönliche Eigenschaften einfach extrem wichtig, also eine gewisse, ich würde fast schon sagen, Härte, die man an den Tag legen muss, um durchzukommen.
Ja. Also ja, ich glaube schon, dass man von der Persönlichkeitsstruktur darauf vorbereitet sein muss. Ich glaube, ich hatte das Riesenglück, dass ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo meine beiden Eltern im Ausland studiert haben und wir sind auch nicht religiös im Sinne von, dass wir einer Religion angehören. Und ich hatte eine sehr, sehr liberale und, sag ich mal, westlich orientierte Erziehung genossen.
Ja.
Das hat es sicher einfacher gemacht. Aber ich glaube schon, in einer Gesellschaft, in einer fremden Gesellschaft anzukommen, egal in welcher Richtung, und Integration ist, das sage ich immer wieder, ist Bringschuld, nicht Holschuld. Heißt, ich habe immer gesagt, wenn du in einem Land zu Gast bist, hast du dich an die Regeln zu halten, hast du dich an die Mentalität zu halten, hast dich an die gesellschaftlichen Werte zu halten, weil du eben da zu Gast bist. Und es war deine freie Entscheidung, dorthin zu gehen, weil du ein besseres Leben dir versprochen hast oder weil du bessere Chancen dir erträumt hast. Und ich habe nie verstanden, dieses sich subtil oder sophisticated wehren dagegen zu sagen, nee, ich möchte meinen Ursprung oder meinen Kern nicht verlieren. Und es gibt sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, die Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Und das habe ich nie verstanden. Genau aus dem Grund, weil meine Logik eher die des Gastes ist. Und weil ich glaube, auch nur wenn du wirklich versuchst, ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft oder dieses System zu sein, dass du es erst dann schaffst, auch deinen eigenen Weg zu gehen, wo die Leute auch bis zu einem gewissen Grad dich respektieren und auch deine Sicht der Dinge vielleicht zulassen. Wenn du aber auf Anti unterwegs bist, wenn du immer versuchst, deine Herkunft zu konservieren, wird schwierig, weil da entstehen automatisch Ressentiments, da entstehen automatisch Spannungen, die wir alle erlebt haben in den letzten Jahren, auch bei der letzten Flüchtlingskrise in Deutschland.
Ja.
Und das kommt, glaube ich, hauptsächlich daher, weil viele Leute nicht bereit sind oder nicht intellektuell imstande sind zu verstehen, dass sie sich anpassen müssen. Und noch einmal, mit anpassen meine ich nicht, dass man jetzt seine Seele und seinen Charakter und seine Werte aufgibt, aber wie gesagt, das ist für mich dieses Gastprinzip.
Ja.
Wenn ich bei dir zu Hause bin, im Wohnzimmer, und wenn du mich das erste Mal eingeladen hast, dann fange ich auch nicht an, wenn ich die Tür betrete, zu sagen, hey, das Wohnzimmer gefällt mir nicht, wir stellen jetzt mal das Wohnzimmer um. Sondern ich habe mich als Gast dementsprechend zu benehmen.
Ja.
So habe ich das, glaube ich, gemacht und so habe ich das auch, und das war auch einer der wichtigsten Gründe, auch dass ich angekommen bin in dieser Gesellschaft, in dieser westlichen Kultur und mich dann auch dementsprechend weiterentwickelt habe.
Ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du heute den Fernseher einschaltest und auf der einen Seite die Flüchtlingsdramen siehst, die sich in Südeuropa abspielen, oder insbesondere in Südeuropa abspielen, wo du aber auch sowohl Politiker als auch Leute auf der Straße, die dort demonstrieren, siehst, die im Prinzip sagen, lass mal keine Flüchtlinge rein. Ja, also diese beiden Gruppen, wenn du sie siehst, was geht dir da durch den Kopf?
Man muss ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, gerade wenn es um das gesamte Thema Syrien und die Flüchtlinge geht. Weil ich glaube, das größte Versäumnis der europäischen Länder oder der europäischen Länder war, dass sie sich da aus dem Konflikt komplett rausgelassen haben, weil sie gedacht haben, dass sie das politisch lösen können. Und das ist ihnen auf den Kopf gefallen, weil dadurch eine Kettenreaktion entstanden ist, die militärisch-kriegerisch war, und halt unfassbar viel Menschenleben gekostet hat.
Ja.
Das war schon der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass man, es ist, glaube ich, auch ein Kommunikationsfehler, weil wie ich gesagt habe, das Thema Angst vor Fremden, von dem nicht gekannten, nicht normalen, steckt ja in jedem von uns drin. Das ist irgendwie normal und das ist naturgegeben. Und der Job der Politiker ist oder die Leute, die Länder führen, ist diese Angst bis zu einem gewissen Grad zu nehmen, indem man das differenziert darstellt. Und ich fand das toll damals, was die Kanzlerin Merkel gemacht hat 2015, wo sie gesagt hat, natürlich sind wir als Deutschland als eine der entwickelsten und wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt in der Verpflichtung, Leute, die ein Heim suchen, Leute, die ein Zuhause suchen, zu unterstützen. Ich glaube, was sie vergessen hat damals zu sagen, und deswegen hat sie auch sehr viel Kritik angenommen, war, wir lassen Leute rein, die auch die Bereitschaft erklären und auch die Bereitschaft haben, mit unseren Werten, mit unseren Gesetzen, mit unseren Regeln zu leben und zu prosperieren.
Ja.
Und was dann danach passiert, war ja genau diese, sage ich einmal, diese Gegenreaktion, die natürlich sehr viel Angst und sehr viel Wut erzeugt hat. Und ich glaube, aus der Erfahrung von damals sind viele Beteiligte sehr, sehr vorsichtig gerade, dieses Thema anzufassen, weil sie Angst eben davor haben vor der öffentlichen Diskussion und vor dem öffentlichen Widerstand. Was ich falsch finde, weil wir gerade als westliche Zivilisationen, wie gesagt, die Verantwortung haben, Leuten zu helfen, die eben keine Möglichkeit haben, soweit wir es können und soweit unsere Gesellschaft und unser wirtschaftliches System das erlaubt, differenziert und mit Augenmaß. Aber es hat mit Menschlichkeit zu tun. Und das finde ich halt traurig, dass das leider mit Füßen getreten wird, teilweise aus der Angst heraus, dass man eine Gegenreaktion erlebt, wie damals 2015.
Ja, kann es sein, dass vielleicht diese differenzierte Betrachtungsweise, egal aus welchem Blickwinkel drauf geschaut wird, ja, also die, ich sag mal pauschalisiert, die Willkommenskultur prägen und die sagen, nee, wollen wir gar nicht. Beide Seiten kommunizieren relativ undifferenziert. Und ist es nicht so, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen würde, so ein Stück weit? Wer Hilfe braucht, kommt rein, aber unter gewissen Bedingungen?
Genau. Und das ist das, was ich meinte, was vielleicht Merkel damals versäumt hat, diesen Nebensatz, diesen Nachsatz zu bringen, wo sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber sie hat halt leider damals vergessen zu sagen, ja, aber wir haben Bedingungen. Wir haben als Gesellschaft bestimmte Normen, bestimmte Werte, an die man sich als Gast anzupassen hat, weil sonst wollen wir das nicht oder sonst können wir das gar nicht, auch um den Frieden der Gesellschaft. Aber du hast komplett recht, es ist ein kommunikatives Problem, weil es extrem emotional ist, weil es auch mit Ängsten der Menschen spielt. Und da sind beide Seiten, glaube ich, nicht gewappnet, das Ganze differenziert darzulegen.
Ja.
Und das auch so zu erklären, dass damit halt nicht irrationale Reaktionen passieren. Aber du hast recht, definitiv ist ein Kommunikationsproblem auch.
Ja. Wärst du nicht eigentlich so der perfekte Posterboy, wo man sagen würde, guck mal, so kann es halt irgendwie super gut funktionieren. Das ist ein Mann, der aus einem komplett anderen Umfeld kommt, der...
Es gibt, finde ich, in Deutschland genug Leute. Also ich bezeichne mich ja selber nicht als Deutscher, weil ich habe auch mittlerweile, nachdem ich ja in Österreich groß geworden bin, auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu Deutschland, weil ich sehr, sehr lange in Deutschland gelebt habe und auch das Land schätze und die Leute sehr, sehr respektiere. Es gibt genug Leute in Deutschland mit Migrationshintergrund, die den Beweis gebracht haben, dass das funktioniert. Und je mehr Leute von diesem Migrationshintergrund auch nach vorne treten und auch ein Gesicht zeigen und dafür sprechen, ist natürlich besser. Aber wie gesagt, am Ende des Tages gibt es die Beispiele und die anderen Beispiele auch. Und gerade in einer Welt, wo sehr viel polarisiert wird und sehr viel Populismus betrieben wird, nutzen sowohl die einen Beispiele als auch die anderen Beispiele. Und die gerade gegen Flüchtlinge sind oder Fremdenhass schwören, nutzen natürlich die anderen Beispiele. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, am Ende des Tages ist es nicht primär die Aufgabe der Gesellschaft, die Flüchtlinge aufnimmt, alles dafür zu tun, dass diese Menschen sich integrieren. Es ist auch die persönliche Verantwortung und Anspruch desjenigen Menschen, der sozusagen in dieser Gesellschaft ankommt, sich anzupassen.
Ja.
Und da klingt es vielleicht ziemlich hart, aber wie gesagt, ich hatte es auch nicht einfach und es war für mich eine ganz logische, glasklare Entscheidung. Das ist der einzige Weg, um überhaupt dazu anzukommen und zu überleben.
Ja.
Da muss man, glaube ich, schon auch fordern und fördern. Also die Leute, die sich wirklich breit erklären, diesen Weg zu gehen, auch zu fördern, zu unterstützen, denen die Türen aufzumachen. Aber diese Bereitschaft muss man selber mitbringen. Ich kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen.
Ja. Welche Rolle hat bei dir der berufliche Erfolg letztendlich gespielt? Also einerseits, du bist als Typ wahrscheinlich super ehrgeizig und ganz oder gar nicht, würde ich sagen, so nach dem, was ich gesehen und gehört habe von dir. Aber auch für das Integrationsthema hat das doch bestimmt auch eine Rolle gespielt, beruflich erfolgreich zu sein, oder?
Ja, ja. Ich meine, das ist ja ein Einwandererschicksal, ne? Man kann es doch mit allen möglichen Leuten aus unterschiedlichen Generationen darüber reden und alle erzählen ein ähnliches Muster. Wenn du Einwanderer bist, bist du am Anfang, zumindest ist nicht faktisch gesehen, aber gefühlt Mensch zweiter Klasse, weil du gehörst nicht dazu. Und daraus entsteht natürlich eine gewisse Art von Motivation und Ehrgeiz, anzukommen oder in dieser Gesellschaft ernst genommen zu werden oder auf Augenhöhe betrachtet zu werden. Und man entwickelt diesen Ehrgeiz oder diese Motivation zu sagen, ja, ich will es zeigen und ich will es auch schaffen, damit man mich ernst nimmt, damit man mich respektiert. Daraus entsteht definitiv eine Motivation, die eigentlich gut ist, wenn man es positiv kanalisiert.
Ja.
In meinem Fall hat das definitiv eine Rolle gespielt, dass das in der Werbung so funktioniert hat und so gut funktioniert hat, hat natürlich auch mit anderen Faktoren zu tun. Aber ich glaube schon, du hast recht, die Persönlichkeitsstruktur spielt definitiv eine Rolle.
Ja. Und hat dann, als du beruflich erfolgreich warst, hast du gemerkt, dass sich dein Umfeld, dass dein Umfeld dich anders betrachtet hat? Also
ja und nein. Also wie gesagt, man kommt ja, man wird ja nie zu 100% gleich.
Ja.
Was ja nicht schlimm ist, weil ich meine das ja positiv. Ich glaube, Diversifikation ist extrem wichtig.
Ja.
Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Ansichten, mit unterschiedlichen Werten bereichern sich gegenseitig. Weil wenn wir alle uniform sind, wenn wir alle gleich denken und an das Gleiche glauben, das ist schon vor 90 Jahren mal ziemlich nach hinten losgegangen in Deutschland. Das ist schon gut, divers zu sein. Man merkt schon, dass man nie zu 100% ankommt.
Ja.
Im Sinne dessen, dass man, wenn du mich fragen würdest, was bist du, würde ich sagen, ja, ich bin von der Staatsbürgerschaft her Österreicher. Aber ein Teil von mir ist Iraner. Ein sehr großer Teil von mir, wenn es um meine Charaktereigenschaften geht oder meine Arbeitsmoral und Disziplin anbelangt, ist deutsch. Und ein sehr großer Teil hat dieses amerikanische Freiheit in sich. Ich habe ein bisschen von jeder Kultur und von jeder Gesellschaft was mitgenommen und bin am Mischmasch. Aber ich würde es nie sagen, man hat mich damals in Deutschland als reinen deutschen Kreativen akzeptiert, haben sie nicht. Was auch gut ist. Es war nicht ein Nachteil. Es war auch, ich würde auch nicht sagen, das war ein Vorteil, aber
schlicht anders.
Anders, genau. Anders, aber wie gesagt, nicht in einem negativen Sinne, ja. Was ich wichtig
finde. Ja. Ehrlicherweise anders würde ich tatsächlich irgendwie den Begriff als wertfrei, zumindest immer in unserem Gespräch hier, einordnen. Anders zu sein kann ja sowohl gut als auch schlecht sein. Und in erster Linie würde ich jetzt mal behaupten, ist auch bereichernd. Warum ist es denn gerade die Werbung geworden, wo du dich dann hast sozusagen nach oben gearbeitet? Hätte ja auch was ganz anderes sein können.
Richtig, es war Zufall. Also es war wirklich so. Ich habe ja auch 4 Kinder, die mittlerweile jetzt auch in einem langsamen Erwachsenenalter ankommen. Und mit denen diskutiere ich oft über was man im Leben machen will und welche Lebensziele man hat oder welche Berufsziele man hat. Und wenn du mich damals mit 20, 21 gefragt hättest, was willst du machen, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich keinen Plan gehabt, weil ich immer noch in diesem Überlebensmodus drin war. Und das Schicksal oder das Glück oder die Vorsehung hat mich halt durch bestimmte Connections in die Werbung gebracht. Und bevor ich dann wirklich als Kreativer in der Werbung gearbeitet habe, habe ich in der Werbung eigentlich jeden möglichen Job gemacht. Also ich war Finanzer, ich war Kundenberater, ich war Stratege, ich war Mediaberater, bis ich dann für mich selber beschlossen habe, dass ich eigentlich das Bereich Kreative in der Werbung spannend finde und dass ich, glaube ich, die Qualitäten mitbringe, da zumindest Fuß zu fassen.
Ja.
Und ab dem Moment hat sich dann der Weg vorgezeichnet. Und dann habe ich das auch wirklich geliebt, weil ich glaube, Marketing und Werbung, auch wenn es mittlerweile leider nicht mehr den Stellenwert und auch die Faszination mehr hat, ist einer der spannendsten Industrien, weil du mit einer Mischung von Wissenschaft auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite versuchst, Menschen zu beeinflussen, sowohl im Positiven kannst du das machen, aber auch leider auch im Negativen. Und damit hast du eine große Verantwortung. Und du spielst volkswirtschaftlich eine Riesenrolle, die auch spannend war oder die spannend ist.
Ja.
Und das hat mich halt fasziniert und das habe ich geliebt. Und ich habe das, wie gesagt, dann ab dem Moment auch nie als Job gesehen, sondern als Leidenschaft. Und deswegen wahrscheinlich habe ich auch den Weg gemacht, den ich gemacht habe.
Ja, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Werbung auseinandergesetzt habe, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, da habe ich ein Praktikum in der Musikindustrie gemacht und einer meiner Mitbewohner hat parallel ein Praktikum in der Werbeagentur hier in Hamburg gemacht. Und ich habe mich damals so ein bisschen gefragt, Werbung, das ist doch das, was einen von morgens bis abends irgendwie zu Tode nervt, weil irgendwie es unterbricht den Film, es ist irgendwie, macht die Zeitung doppelt so dick, überall blinkt und blitzt es und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde auch so ein bisschen über den Tisch gezogen. Das ist so der eine Teil. Auf der anderen Seite waren die Werber, zumindest damals, heute glaube ich in Teilen auch immer noch, sind so die coolen, hippen Typen. Da habe ich mich, wie passt das zusammen? Wie können Leute, die irgendwie einen bis an die Schmerzgrenze nerven, doch als so extrem cool und hip wahrgenommen werden. Diese beiden Extreme. Wie hast du das empfunden, so mitten raus aus diesem...
Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich war ja immer sehr, sehr kritisch, was unsere Industrie anbelangt. Deswegen habe ich auch extrem polarisiert und habe sehr viele Feinde mir auch anerzogen, weil ich genau diese Sicht hatte. Nämlich, eigentlich interessiert sich niemand für Werbung. Die Leute interessieren sich für das, was sie spannend, relevant und nützlich finden in ihrem Leben. Und du hast als Werber die Verantwortung, mit dem, was du herstellst, als Kommunikation oder als Werbung, eben die Leute nicht zu nerven, sondern die Leute zu begeistern, ihre Zeit nicht zu stehlen, sondern ihnen irgendwas an die Hand zu geben, das für ihr Leben relevant sein kann. Und wenn man sich die Geschichte der Werbung ansieht, die Jüngeren, also die letzten 80, 90 Jahre, war immer schon so, dass 95% der Werbung genervt hat, 95% der Werbung ideenlos und uninspiriert und einfach nervig war. Und die 5%, die spannend war, haben halt diese Werte ernst genommen, dass sie eben versuchen, das Leben der Menschen eher zu bereichern. Und das war auch die erfolgreiche Werbung, weil wie in jeder Industrie ist ja nicht alles, was die Werber machen, auch richtig und funktioniert, sondern vieles, wie du richtig sagst, nervt einfach.
Ja.
Und mit alleiniger Penetranz kannst du halt niemanden überzeugen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung oder deine Marke die bessere ist. Ne?
Ja. Ein Punkt, der in dem Zuge ja auch häufig gefragt wird, ist, brauche ich eigentlich Werbung? Es gibt ja auch heute große Marken, die de facto keine oder kaum Werbung schalten. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Spotify zum Beispiel oder auch Google und Facebook haben ja für ihre Produkte keine Werbung geschaltet, zumindest soweit ich das überblicken kann, und werden trotzdem von jedem auf der Welt genutzt und verdienen rasend viel Geld. Ist es vielleicht sogar so, dass ich immer dann Werbung machen muss, wenn ich ein Produkt habe, was dann doch nicht ganz so geil ist und mit Werbung ich irgendwie ein Defizit ausgleichen muss? Oder?
Nee, weil es gibt ja diesen schönen Spruch von Bill Bernbach, das ist der Vater der kreativen Werbung, der Gründer von der Agentur DDB, der gesagt hat, die beste Werbung ist eigentlich das Schlechte, was du machen kannst für ein schlechtes Produkt, weil dann viel mehr Leute wissen, dass das Produkt schlecht ist.
Ja.
Werbung kann definitiv nicht einen Produktnachteil kompensieren. Wer das behauptet, ist ein Scharlatan. Und wie gesagt, man muss auch bei der Definition der Werbung sagen, wo fängt das Thema Werbung und Marketing an? Ich glaube, es fängt im Produkt an.
Okay.
Wenn du etwas hast als Produkt, was Einmaliges, was etwas hat, was die Leute relevant finden oder was in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen erbringt. Und wenn du das richtig verpackst und wenn du das richtig den Menschen näher bringst, ist das ja auch schon Werbung. Also man muss jetzt nicht den klassischen Weg gehen vom Schalten von Werbung in unterschiedlichen Medien, wenn man die Hausaufgaben richtig gemacht hat. Ich glaube schon, dass man Werbung braucht, gerade in einer Welt, wo wir immer mehr und immer mehr Produktgleichheit oder Qualitätsgleichheit haben. Wenn du dir ansiehst, erlebst du ja wahrscheinlich jeden Tag selber, wenn du in den Supermarkt gehst, alleine wie viele Joghurtmarken es gibt, wie viele Schokoladenmarken es gibt. Und da hilft Werbung schon ein bisschen für die Leute, das Thema Orientierung einfacher zu machen, indem man, sage ich einmal, marketingtechnisch versucht, das eine Produkt von dem anderen zu differenzieren, damit die Leute auch eine Orientierung haben. Die andere Frage, die sich stellt, ist, brauchen wir denn überhaupt 25 verschiedene Joghurtmarken und 17 verschiedene Schokoladenmarken? Das ist eine andere Diskussion, die man fahren müsste. Aber Werbung hat eine volkswirtschaftliche Funktion definitiv, mit all den Verantwortungen, die dazu gehören.
Ja, okay, also ich bin bis 1989 in der DDR aufgewachsen. Ich kann sagen, man kommt auch mit weniger Joghurtsorten klar, aber gefreut haben wir uns trotzdem über die vielen dann, die dann da waren.
Nee, aber ich sage deswegen, weil gerade auch durch die ganze Pandemie und die Konsequenzen, auch dass die Frage sich natürlich stellt, ist dieses System, in dem wir leben, noch relevant oder müsste dieses System, ich nenne es Kapitalismus, in der pervertierten Version nicht neu gedacht und neu definiert werden, weil die Auswüchse, die teilweise existieren, nicht gut sind und weil die super gefährlich sind, weil die voll nach hinten losgehen können. Und in dem Kontext ist natürlich die Rolle der Werbung und der Markendifferenzierung auch da.
Ja.
Aber ich glaube, diese Gedankenhergang haben viele Leute, die angefangen haben, darüber nachzudenken, in was für einer Welt wollen wir leben, wie wollen wir leben und mit welchen Werten wollen wir leben. Gerade durch das, was gerade auf der Welt passiert, haben sehr viele Leute, glaube ich, angefangen, vieles zu reflektieren, was ich gut finde.
Ja, was würdest du denn sagen vor diesem Hintergrund, was ist denn wirklich gute Werbung? Kannst du das, oder wann ist Werbung überhaupt gut?
Gute Werbung ist, was ist gute Werbung? Ich glaube, wenn man einen Spezialisten fragt, hat eine andere Definition, als wenn man einen Verbraucher fragt. Aber ich glaube, da ist schon eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit, wie sie das bewerten würden. Ich glaube, gute Werbung nervt nicht, die ist intelligent. Die versucht, einen Produktvorteil so menschlich und so wahrhaft wie möglich und so kreativ wie möglich zu inszenieren. Und gute Werbung ist vor allem Werbung, die mir nicht das Gefühl gibt, dass sie mir meine Zeit stehlen oder irgendwas unterbrechen, sondern wo ich mich gerne damit auseinandersetze und wo mir das auch im Kopf oder im Bauch hängen bleibt, die mit mir emotional was macht. Das ist gute Werbung, aber die ist sehr, sehr rar. Und die wird immer rarer aufgrund natürlich der Digitalisierung und der Diversifizierung der Medienlandschaft,
ja,
wird es immer schwieriger, gute Werbung zu produzieren.
Was würdest du vor dem Hintergrund dem Marketingleiter eines Unternehmens sagen, der sagt, gute Werbung ist für mich, wenn sie dafür sorgt, dass ich statt irgendwie 8 Tonnen Joghurt am Tag irgendwie 20 Tonnen Joghurt am Tag verkaufe, egal wie.
Ja, das ist ja definitiv die Urfunktion von, lass es angewandte Kommunikation oder Marketing sein.
Ja.
Wir machen ja Marketing und Werbung nicht zum Selbstzweck, sondern das hat ja einzig und allein die Aufgabe, Produkte oder Dienstleistungen in einem freien Markt erfolgreich zu machen. Das steht außer Frage. Die Frage ist die Art und Weise, wie man es macht und an welchen Kriterien man die Qualität der Werbung messen lässt. Ein Kriterium ist definitiv Effektivität und Markterfolg. Es gibt aber auch andere Kriterien, die leider sehr oft unter dem Teppich gekehrt werden oder vergessen werden, wie das, was ich gerade gesagt habe, ist, dass man als Marke auch die Verantwortung hat, die Menschen in irgendeiner Art und Weise zu begeistern und nicht nur zu nerven. Und wenn ich Unternehmern nur noch nerve, wird auf kurz oder lange Sicht natürlich die Assoziation mit mir als Marke eher eine negative sein als eine positive. Und da, finde ich, können viele, viele Marketer auch die anderen Kriterien, wie sie Werbung beurteilen oder Marketing beurteilen, auch in Betracht ziehen.
Ja, ja. Wenn wir diese, vielleicht hast du mal ein Beispiel aus deiner Karriere, wenn wir sagen, man hat eine erfolgreiche Werbekampagne, wie viel ist bei dieser erfolgreichen Werbekampagne dann tatsächlich Kreativität, was ist Berechnung, also fast schon Mathematik, und was ist schlicht und ergreifend einfach harte Arbeit? Kann man das sagen oder kann man das an einem Beispiel zeigen?
Nein, das ist definitiv eine Zusammensetzung dieser drei Komponenten, weil, wie ich gesagt habe, Werbung ist ja so eine perfekte Mischung aus Wissenschaft auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite, weil du musst ja, bevor du anfängst, über ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einer Werbeidee zu kommen, musst du sehr viel Marktbeobachtung betreiben. Du musst den Markt verstehen, in dem dieses Produkt oder Dienstleistung erfolgreich sein soll. Du musst darüber nachdenken, welche Menschen gibt es denn überhaupt oder welche Art von Verbraucher gibt es, die sich dafür interessieren. Warum interessieren sie sich dafür? Wie ist denn der zeitliche, der gesellschaftliche und der wirtschaftliche Kontext, in dem ich dieses Produkt in den Markt anführen will oder in den Markt positionieren will? Also diese wissenschaftliche Part ist extrem wichtig, um eine klare Strategie zu haben, auf dem man dann mit einer kreativen Idee antwortet. Und dann beginnt eigentlich der kreative Part, wo es darum geht, aus diesen Fakten und Zahlen Poesie zu entwickeln, also was Emotionales herzustellen, was den Menschen auch interessiert, eben die Menschen, die man eben für dieses Produkt begeistern will. Und das ist beinharte Arbeit, weil Talent ist zwar wichtig, aber Durchhaltevermögen, Überzeugungskraft und Ausdauer sind extrem wichtig, weil es kann, also eine Idee zu haben in jedem Bereich ist wie ein kleines Pflänzchen. Man muss es halt hüten und wässern und darauf achten, dass es nicht mit Füßen getreten wird und kaputtgeschlagen wird. Und seine Idee ist genauso wie dieses kleine Pflänzchen. Man muss für diese Idee kämpfen, man muss sie durch alle Gremien durchbringen, durch alle Widerstände dafür sorgen, dass diese Idee nicht stirbt, um dann irgendwann einmal das Licht der Welt zu erblicken. Ja. Also ist genau diese drei Komponenten sind extrem wichtig.
Okay, das klingt für mich fast schon wie einen Vergleich mit einem Profisportler oder einem Künstler. Talent haben viele, aber die durchkommen und erfolgreich sind, sind die, die dann auch hart arbeiten.
Richtig, also ich meine, ich bin ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also wenn du mich fragen würdest und auch Kollegen, die in der Industrie mich kennen, ich bin jetzt nicht gerade der talentierteste Kreative, den es da draußen gab. Ich glaube, was mich unterschieden hat von den Leuten, war genau das, der Wille, das Durchsetzungsvermögen, aber auch dieses Talent, das holistische Bild zu sehen, eben den wissenschaftlichen Teil auf der einen Seite, den kreativen Teil auf der anderen Seite, aber auch mit allem Willen und Leidenschaft das Versuchen ans Ziel zu bringen. Weil, wie gesagt, Talent alleine wird dir dabei nicht helfen. Ja. Definitiv ist das. Aber es ist in anderen Bereichen, glaube ich, nicht anders. Es gibt unglaublich talentierte Fußballer, aber wenn man sich jetzt wirklich die Leute ansieht, die es geschafft haben, dann haben die eine unglaubliche Arbeitsethik. Also wenn ich mir einen Cristiano Ronaldo anschaue, wie der neben seinem Mannschaftstraining jeden Tag, glaube ich, 4 oder 5 Stunden zusätzlich alleine versucht, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten und mit was für einem Anspruch er an sein Leben rangeht, dann ist das definitiv harte Arbeit. Geht es auch nicht anders.
Ja, dazu zwei Fragen vielleicht vorweg. Hast du eine Kampagne, wo du sagst, da sind diese Faktoren in hohem Maße zusammengekommen, die du in deiner Karriere gemacht hast?
Es gibt mehrere, aber es gibt eine, die wurde gerade auch, glaube ich, zur besten Kampagne in der Geschichte vom Volkswagen-Konzern gewählt. Das war damals 2005, wo wir den Golf GTI eingeführt haben. Das war der Golf 5 GTI.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war das Problem, dass die vorherigen Generationen vom Golf GTI eher im Mau ausgefallen sind, das Produkt. Und das Sportliche und das Eckige und Kantige leider nicht vorhanden war.
Ja.
Und der Anspruch oder die Aufgabenstellung damals war, nicht nur ein neues Auto einzuführen, sondern auch diesen Mythos GTI wieder hochbeleben zu lassen. Und da haben wir, wie gesagt, damals haben wir eine Kampagne gemacht, die hieß für Jungs, die damals schon Männer waren, also wo wir Jungs, kleine Jungs gezeigt haben, die sich wie Männer aufführen, also auch mit 35 Millimeter 70er Jahre Material aufgenommen, Geschichten, wo Jungs halt wie sich wie Männer aufführen, schon mit 6-7 Jahren.
Ja.
Das war nicht nur extrem kreativ, sondern das war auch unfassbar erfolgreich, um die Marke GTI wieder in der Zielgruppe, in der wir sein wollten, extrem relevant zu machen. Ja,
und
das würde ich nennen.
Und in dem Fall war das dann so, dass du gesagt hast, diese Kampagne, die ihr habt verstanden, warum, oder du hast verstanden, warum die so aussehen soll, und diesen kreativen Ansatz, den hast du dann auch, wie man so schön sagt, beim Kunden durchgeprügelt, oder?
Weil zum Beispiel die Reaktion damals war, wie wir das erste Mal diese Kampagne präsentiert haben von Volkswagen war, ja, aber das ist eine Kampagne, die eigentlich nur Männer anspricht.
Ja.
Das ist ja das normale, die normale Reaktion, auch wenn man jetzt eine sehr, sehr spitze, sehr, sehr nischige Idee hat. Interessant war aber, dass wir das Argument doch irgendwie zurück argumentieren konnten. Und wie dann die Kampagne lief, haben wir festgestellt, dass 50% aller GTI-Fahrer Frauen waren.
Okay.
Und dass die Frauen eigentlich diese Kampagne genauso gut gefunden haben wie die Männer. Und dass sie sich davon nicht diskriminiert gefühlt haben, sondern die haben das verstanden als eine Analogie für den Wesen dieses sportlichen Autos. Und sie haben das halt richtig dekodiert sozusagen.
Ja.
Aber man muss für so eine Idee kämpfen. Je kreativer und je provozierender und je, sage ich einmal, ungewöhnlicher die Idee, desto größer der Widerstand, weil die Leute natürlich normalerweise, ist auch menschlich, gegen allem, was nicht normal ist, eine Aversion entwickeln. Ne?
Ja, wenn du das gerade so schilderst und du da die ich sag mal, Mann-Frau-Thematik, die dann dort diskutiert wurde, vor dem Hintergrund fällt mir ein, dass ihr natürlich als Werbe, oder was heißt ihr als Werbe, oder die Werbeindustrie allein aufgrund der großen Reichweiten, die man ja erzielt über die unterschiedlichen Medien mit den Werbespots, Plakaten etc., da geht ja schon auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Also wenn man, welche Botschaft man dort sendet, man kann ja irgendwie auf unterschiedliche Arten kommunizieren, kauf jetzt diesen Joghurt, ja. Aber da muss, keine Ahnung, da kann man ja auch, wenn man nicht aufpasst, ist man schnell auch mal diskriminierend unterwegs. Wie geht man als Werber damit um? Also ist einem, wenn man so Kampagnen macht, bewusst, dass man teilweise auf einem schmalen Grat unterwegs ist und man da auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, zumindest in der Kommunikation, hat?
Definitiv. Deswegen habe ich ja gesagt, ich war ja zumindest Zeit meines Lebens in der Werbung auch extrem kritisch unterwegs mit dem, wie wir als Industrie dagestanden sind, was wir gemacht haben. Weil man, wie du richtig sagst, diese Verantwortung hat. Weil man ja auch dahingehend eine Verantwortung hat, weil wir bestimmte Schönheitsideale propagieren, weil wir bestimmte Sehnsüchte entwickeln lassen bei Leuten, bestimmte Welten aufzeigen, die teilweise bedingt mit der realen Welt zu tun haben und mit der Realität zu tun haben. Und das ist natürlich extrem kritisch und man muss da extrem vorsichtig sein, damit verantwortungsvoll umgehen. Am Ende des Tages gibt es dann leider wenige, die sich dann auch erhobenem Hauptes gegen diese, sag ich mal, bestimmte negativen Tendenzen durchsetzen, weil am Ende des Tages vielen wichtig ist, das Geschäft mitzunehmen und das Geld mitzunehmen. Und da vergessen viele halt darüber hinweg die Verantwortung und die Werte, die sie haben.
Ja, ja. Du hattest vorhin, weil du das Geldverdienen ansprichst, ja auch gesagt, Werbung ist ein Wirtschaftsfaktor, vielleicht um das da einzuordnen. so, es gibt ja Unternehmen, die Werbung machen ohne Ende, von der Zwei-Mann-Frau-Agentur bis hin zu großen Agenturen wie WPP, die an der Börse notiert sind, große Netzwerke. Wie verdienen die eigentlich Geld? Also wenn mein Verständnis ist, es gibt einmal die Kreativen, es gibt einmal die Media-Leute und die werden auch ein bisschen unterschiedlich bezahlt.
Richtig. Ich meine, ursprünglich war das ja alles eins. Also früher, vor 60, 70, 80 Jahren, gab es die Werbeagenturen, die dafür zuständig waren, eigentlich, und so fing das eigentlich vor 100 Jahren, die dafür zuständig waren, im Auftrag eines Auftraggebers, ein Unternehmen, das ein Produkt hatte, weil er Werbung schalten wollte, dass sie den Werbeplatz für diesen Kunden organisiert haben.
Ja, Werbeplatz und, heißt in dem Fall meinetwegen die Plakatfläche in der City Hamburg oder der Fernsehspot.
Anzeige oder eine Anzeige und so weiter. Und dafür haben sie dann eine Provision bekommen. So fing das immer mal an. Und dann haben die Agenturen festgestellt, wir können nicht nur diesen Werbeplatz organisieren, sondern eigentlich den Inhalt mitgestalten.
Ja.
Und dann ging es dann los, dass man nicht nur jetzt den Werbeplatz vermittelt hat, sondern auch die Anzeigen oder die Plakate oder die Werbespot gestaltet hat und damit Geld verdient hat. Und irgendwann einmal vor, ich würde sagen, 60 Jahren hat sich diese einheitliche Konstrukt getrennt in zwei Einheiten, nämlich die kreativen Agenturen, die dafür zuständig sind, die Werbung zu kreieren, und die Media-Agenturen, die dafür zuständig sind, strategisch zu überlegen, wo müsste man diese Werbung platzieren und schalten, damit die am erfolgreichsten ist.
Ja.
Und die beiden verdienen unterschiedlich Geld. Also die Kreativagenturen verdienen damit Geld, Werbung zu gestalten, und bekommen einen monatlichen Honorar für die Arbeit, die sie tun. Und die Mediaagenturen verdienen immer noch ihr Geld damit, dass sie eine Provision kriegen für die Platzierung von Werbung.
Ja. Genau. Ja. Okay. Vielleicht auch da, um das mal wirtschaftlich einzuordnen, kann ich ja mal grob Zahlen nennen, aber so ein DAX-Konzern in Deutschland, der im Bereich Business-to-Consumer, also Endkundenmarketing irgendwie unterwegs ist, dass der mal irgendwie schnell 100, 200 oder auch mehr Millionen Euro für Werbung ausgibt, also fürs Platzieren von Werbung in Deutschland, ist ja nicht ungewöhnlich, oder? Aber dieses Geld landet dann aber natürlich nicht komplett bei den Agenturen, weil die Medienunternehmen bekommen ja auch nochmal was dafür, dass sie diese Werbung ausspielen.
Ja, und du musst auch diese Werbung produzieren. Das heißt, sehr viele, die mit der Produktion von Werbemitteln ihr Geld verdienen ihr Geld damit und so weiter und so weiter.
Ja, ja.
Und das heißt, 300, 400 Millionen Euro kriegen sehr, sehr viel. Wenn man sich das aber im Kontext setzt von einem Umsatz von einem Konzern, der 10 Milliarden, 15 Milliarden vielleicht Umsatz macht, ist das immer noch ein sehr, sehr geringer Anteil. Aber es ist ein großer Wirtschaftsfaktor, weil dadurch halt der Markt sich bewegt.
Ja, ja.
Weil je lauter und je erfolgreicher du im Marketing bist, desto besser sind deine Chancen, im Markt auch erfolgreich zu sein, wenn dein Produkt und deine Dienstleistung eine gewisse Qualität mitbringt, die wettbewerbsfähig ist.
Ja.
Wie gesagt, wenn ein Produkt aber ein Problem hat, kann die beste Werbestrategie dir nicht helfen, weil du das nicht kompensieren kannst.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht ein ganz leichter Exkurs zu den Medienunternehmen, die ja in großen Teilen von diesem Werbegeld leben. Also ein Fernsehkonzern wie RTL zum Beispiel, der lebt ja wahrscheinlich zu 90% davon, dass werbetreibende Unternehmen Werbespots dort buchen.
Aber das, hier Google und Facebook, ihr Geschäftsmodell ist Werbung.
Ja.
Googles einzige Einnahmequelle ist Werbung.
Ja.
Facebook war genau das Gleiche.
Ja. Ich glaube, die Kollegen arbeiten ein bisschen daran, dass sie da diese Abhängigkeiten reduzieren, aber die Abhängigkeit ist tatsächlich da. Bei denen funktioniert es ja aber auch sehr, sehr gut. Was mir in dem Zusammenhang gerade ist, gut, dass du Google und Facebook ansprichst. Wenn ich es richtig verstehe, war es früher so, meinetwegen, ich habe einen TV-Spot produziert oder eine Printanzeige, die habe ich dann bei RTL, ProSieben, dem Spiegel oder wo auch immer platziert. Und da lag die Hoheit da bei demjenigen, der die Werbung produziert hat. Also wenn die jetzt nicht ganz besonders schlimm war. Dann wurde die Anzeige abgedruckt und der TV-Spot lief. Bei Google und Facebook ist es mittlerweile ja so, dass die bestimmen ein Stück weit, wie die Werbung aussehen soll. Wie gut, und die dann nochmal bewertet daran, anhand dessen, wie gut diese Werbung geklickt wird, etc. Ja. Was hat das für Auswirkungen auf die Kreativen, die letztendlich diese Werbung machen? Nehmen die sich heute einen Guide von Facebook und sagen, okay, jetzt muss ich danach, bastel ich jetzt hier mal die neue, weiß ich nicht, Joghurt-Werbung zusammen? Oder wie funktioniert das?
Nee, aber deswegen habe ich ja vorher gesagt, dass es immer schwieriger wird, gute Werbung zu machen.
Ja.
Weil durch das Aufkommen des Algorithmus und der Technologiekonzerne viel mehr Instrumente da sind, die angeblich dir dabei helfen, deine Werbung effizienter zu gestalten. Nur wissen wir alle, und das wird auch, wenn die künstliche Intelligenz gerade gehypt wird und alle davon reden, dass irgendwann mal Maschinen besser und anders denken als Menschen, kann Algorithmus eine grandiose, menschliche, relevante Idee nicht ersetzen. Und man kann zwar bestimmte Art von Werbung optimieren, aber man wird es trotzdem nicht hinkriegen, durch einen Algorithmus die Leute dazu zu bringen, sich mit Werbung auseinanderzusetzen. Eher das Gegenteil. Ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis und in meiner Familie, der freiwillig auf einen Banner klickt, obwohl so viel Banner-Werbung da draußen ist. Auf jeder Website, wenn du unterwegs bist, siehst du ja so komische Banner-Werbung, die dir auftauchen.
Ja.
Oder klicken musst.
Es sei denn, du hast einen Adblocker.
Du hast einen Adblocker, wobei, wie gesagt, auch die Adblocker werden ja dann outgesmartet bei den Googles und Facebooks dieser Welt.
Ja.
Nee, das Thema Technologie ist und das Aufkommen Technologie macht's viel, viel schwieriger, herausragende, originelle Ideen noch zu haben. Aber auch, wie gesagt, die Art und Weise, wie Menschen konsumieren oder Medien konsumieren, hat sich ja unglaublich verändert. Das heißt, es wird immer schwieriger, Menschen zu erreichen. Und zwar in einer Art und Weise, die auch wirklich für eine Marke oder für ein Unternehmen erfolgreich ist. Aber das ist halt der Trend der Dinge gerade.
Ja, da stellt sich mir die Frage, bleiben wir bei dem Facebook-Beispiel, wenn der Algorithmus vorgibt, wie Werbung auszusehen hat, siehst du die Gefahr, dass irgendwann die Joghurt-Werbung auf Facebook genauso aussieht wie die Werbung für den neuen VW Golf, den neuen GTI? Also,
nee, das glaube ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass es so weit ist, aber ich glaube, da ist eine Riesengefahr da drin, dass der Algorithmus dich selbst zum Produkt macht.
Ja.
Weil wenn du für ein Produkt selber nicht bezahlst, bist du das Produkt.
Ja, ja.
Und weil Facebook, wie gesagt, und Google sind freie Dienste, die werbefinanziert sind.
Ja.
Bedeutet, die haben einen Druck, dass die Leute, die sich mit ihren Diensten beschäftigen, immer mehr sich mit diesen Diensten beschäftigen.
Ja.
Und dahinter hängen ja große zentrale Computer, die mit einem bestimmten Algorithmus vorrechnen und herausrechnen, was muss ich denn alles tun, damit dieser Mensch im länger oder in einer bestimmten Form mit meinen Diensten sich auseinandersetzt, damit er dementsprechend die Werbung ausgespielt bekommt, damit ich dann wiederum mehr Geld verdiene von meinen Werbetreibenden. Also die Entwicklung ist super gefährlich.
Ja. Was glaubst du, wie künftig die Werbung dann aussieht? Also wir leben heute in so einer Plattformökonomie mit Google, Facebook, Amazon und Co. Es etablieren sich aber auch immer mehr Dienste wie eine Netflix, die ja zumindest Stand heute werbefrei und auf Paid-Content-Basis funktionieren. Ich mal so ein Bild. Gegebenenfalls ist es so, dass Google und Facebook und Amazon irgendwie, dass man da noch Werbung schalten kann, aber natürlich nach ganz klaren Vorgaben dieser Plattformen. Andere Medien wie Presse, TV, Funk werden weniger oder sind dann irgendwie wechseln auf ein Paid-Content-Modell. Das müsste doch im Prinzip ein Albtraum für einen Werber sein in, weiß ich nicht, ferner Zukunft, 10 Jahren, wenn er nicht mehr viele unterschiedliche Spielfelder hat, sondern sich nur noch auf den Plattformen austoben kann.
Richtig, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich vor fast jetzt 9 Monaten mit der ganzen Werbeindustrie ja gebrochen habe und mich verabschiedet habe, weil ich glaube, dass erstens diese Industrie massive Schwierigkeiten bekommt Und weil ich auch glaube, dass es immer schwieriger wird, qualitative Kommunikation für Marken zu machen, aufgrund der technologischen Fortschritts und der Diversifizierung. Weil, wie gesagt, es gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder die Art und Weise, dass ich für eine Dienstleistung bezahle, dann ist die werbefrei, großartig. Oder ich werde halt genervt. Ja. Ich werde von algorithmusgesteuerten Werbung genervt. Das sind die zwei Versionen. Und wenn man sich das jetzt zu Ende denkt, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren wird die Digitalisierung so weit fortschreiten, dass der Algorithmus vorher schon weiß, wie es dir geht, ob du gut drauf bist, schlecht drauf bist oder ob du an einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr bestimmte Aktivitäten ausgeübt hast und deswegen eher dafür geeignet bist für ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung. Und in so einer Welt zu leben, ist klingt ein bisschen Sci-Fi, ist aber fast schon Realität. Und da möchte ich nicht Werber sein. Also da möchte ich nicht in der Haut derjenigen stecken, die noch in der Werbeindustrie arbeiten.
Ja, aber das klingt auch so ein bisschen, als würde es dann in, vielleicht schon 10, 15 Jahren, den Madman aus der Serie, den wird es dann im Zweifel schon nicht mehr geben, wenn die Entwicklung so weitergeht.
Ja, die Frage ist nur, setzen wir komplett auf Technologie und auf künstliche Intelligenz und auf Deep Learning und an den unbedingten Glauben an Algorithmus, reicht das? Oder muss nicht trotzdem ein Mensch in Kombination mit diesem Algorithmus immer noch zusammenarbeiten, damit das, was am Ende rauskommt, emotional relevant ist? Weil, wie gesagt, Maschinen können viele Dinge und Computer können viele Dinge, aber die können am Ende des Tages nur Antworten liefern. Die können nicht die richtigen Fragen stellen. Und ich glaube, das wird noch 100 Jahre dauern, bis sie das könnten.
Ja.
Da braucht man schon den Menschen dazu. Ich glaube schon, dass der Mensch immer wichtig sein wird in dem Kontext. Gerade wenn es um Interaktion mit anderen menschlichen Lebewesen geht.
Ja.
Also hoffe ich, dass da jetzt irgendwann einmal komplett die Menschen dann sich verabschieden.
Ja. Aber das heißt, du glaubst schon, dass der Mensch wichtig sein wird, aber es ist nicht mehr so, dass du sagst, für dich wäre das noch ein Umfeld, wo du weiter dann drin unterwegs sein möchtest.
Ich bin ja schon komplett raus. Also ich habe mit Werbung gar nichts mehr zu tun seit 9 Monaten.
Ja, ja.
Und ich bin froh drüber. Wie gesagt, man merkt das ja jetzt schon. Man merkt ja jetzt schon, dass der Mensch eigentlich das Nachsehen oder der Kreative das Nachsehen hat, weil seine Intuition oder sein Menschengefühl oder seine Insights, das ist so jetzt schon der Fall, weil der Algorithmus und die Daten viel mehr Einfluss haben in der Entscheidungsfindung bei Marketingentscheidern als jetzt die Intuition oder das Bauchgefühl oder der Insight von einem Kreativen.
Ja.
Stimmt.
Okay. Spannend. Letztendlich können wahrscheinlich wir beide nicht ganz genau vorhersagen, wie es aussehen wird. Aber ähnlich wie in anderen Industrien oder auch in Kunst und Kultur ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es keine reine algorithmusgesteuerte Welt wird und wir uns sozusagen jeder in seiner Blase bewegen, sondern dass kreativer Input immer noch mal wieder durchkommt. Ich glaube, das würden wir wahrscheinlich beide gut finden. Wir haben im Prinzip ja schon einen Ausblick gegeben. Was mich aber nochmal interessieren würde, ist, wenn du so zurückguckst, du hast ja auch relativ viel Kontakt auch mit Medien gehabt und du wurdest öfter mal gefragt nach deiner Meinung. Gab es dort Fragen, die ich jetzt zum Beispiel heute vergessen habe, im Podcast zu stellen, die du ganz besonders gut fandest oder die du ganz besonders schlecht fandest und beantworten oder auch überhaupt nicht beantworten wolltest?
Wie meinst du das? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
War auch ein bisschen kompliziert formuliert, ehrlicherweise. Die Fragen, die dir häufig gestellt werden, habe ich davon was nicht auf dem Zettel gehabt heute? Und wenn ja, war da was dabei, was dich besonders nervt oder was du besonders gut findest?
Nee, also ich fand die Fragen, die du gestellt hast, stellen wenige Leute eigentlich in dem Kontext. Gerade wenn es um die Verantwortung der Werbung geht und um die Werte, die wir eigentlich repräsentieren. Und die sind extrem wichtig. Aber wie in jeder Industrie, glaube ich, hat Werbung auch ein bisschen mit Klischees zu kämpfen.
Ja.
Und normalerweise mit Medienvertretern redest, konfrontieren sie dich damit eher mit ihrem Klischeewissen von dem, was du tust, und weniger jetzt mit dem Tatsächlichen.
Ja.
Und man muss viel Zeit damit verbringen, diese Klischees mal aus dem Weg zu räumen.
Was sind so die?
Ja, die Werbefuzzis, die irgendwie drogenabhängig sind und irgendwie nur Party machen und Spaß haben und dann irgendwie, keine Ahnung, wie Jesus Christus zu einer Idee kommen und irgendwie das leichte Leben genießen und eigentlich nicht viel machen müssen und solche Dinge.
Also okay.
So 80er, 90er Jahre Klischees der Werbeszene.
Ah, okay, so der koksende Anzugträger, der zum Anzug Turnschuhe trägt, so ein bisschen.
Genau.
Ja, okay. Ja, du, das sehr spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gab's in den Jahren, in denen du in der Werbung unterwegs warst, irgendwie eine ganz besonders lustige oder skurrile Szene, die du erlebt hast? Die Industrie ist da ja, würde ich sagen, zumindest offen dafür an als andere Industrien.
Oh, eine Million wahrscheinlich.
Okay.
Nee, also Werbung ist ein Zirkus. Also sind ja, wie gesagt, zum Geben von Wahnsinnigen, von unfassbar talentierten Menschen, unglaublichen Charakteren, die zusammenkommen und unter Drucksituationen und Zeitdruck unglaubliche Dinge leisten. Also da gibt es tausend Anekdoten. Also mir würde jetzt nicht eine anfallen, eine einzige. Es gibt Millionen Anekdoten. Da müsste ich wirklich auch drüber nachdenken.
Okay.
Und wieder noch ein Papier.
Dann machen wir das. Dann machen wir das anders. Dann mache ich jetzt quasi öffentlich sozusagen, nehme ich dich in die Pflicht, so ein paar Anekdoten dir zu überlegen. Und wenn ich dann mal in Barcelona bin, lade ich dich zum Essen ein und du erzählst mir dann ohne Mikro die lustigsten Geschichten. Ja. Okay. Ja, zack, ist schon eine Stunde um. Hat riesig Spaß gemacht, Amir. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal ein paar Fragen zu beantworten. Ich sage herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen könnten vor dem Mikro.
Super, tausend Dank nochmal.
Ne? Danke dir.
Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao.
So, das war Amir Kassai. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein paar neue Erkenntnisse sammeln können. Wenn ihr mögt, bewertet uns doch mit ganz, ganz vielen Sternen in eurer Podcast-App. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören, sehen oder lesen wollt, dann schaut vorbei in unseren Accounts auf Facebook und Instagram. Auf Facebook sind wir Machtwas, auf Instagram sind wir Machtwas_official. Auf den Plattformen dort veröffentlichen wir Ausschnitte aus unserem Podcast, wir kündigen neue Folgen an und natürlich möchten wir diese Plattform auch nutzen, um direkt in die Kommunikation mit euch einzusteigen. Also schickt uns gerne Nachrichten mit eurem Feedback zu dem Podcast, sagt, was ihr gut oder schlecht findet und sagt uns vielleicht auch, welche Podcast-Gäste ihr gerne mal bei uns hören wollen würdet und welche Fragen ihr dann loswerden wollen würdet. Also, wir freuen uns auf euch, egal ob als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts oder auch, wenn ihr uns über Facebook oder Instagram kontaktiert, wenn ihr dort kommentiert oder sonst wie in Interaktion eintretet. Danke euch und bis zum nächsten Mal.